Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Thema diesmal ist Demokratie in der Europäischen Union. Und darüber rede ich mit Sophie Pornschlegel, die ist Politikwissenschaftlerin und ist Direktorin bei Europe Jacques Delors in Brüssel. Hallo Frau Pornschlegel.
Guten Tag und danke für die Einladung.
Was ist Europe Jacques Delors?
Das ist ein Brüsseler Think Tank. Wir sind drei mit dem Namen von Jacques Delors. Wir wurden also gegründet vom früheren ehemaligen Kommissionspräsidenten, der schon letztes Jahr im Dezember verstorben ist, ein Tag vor Wolfgang Schäuble tatsächlich. Und wir konzentrieren uns auf Europapolitik und hier in Brüssel. Also wir haben noch ein Think Tank in Paris und eins in Berlin. Und in Brüssel konzentrieren wir uns vor allem auf Nachhaltigkeitsfragen, also den Green Deal.
Wie genau arbeitet ein Think Tank eigentlich? Sitzen Sie ja den ganzen Tag zusammen und denken, nein, das ist ja albern.
Ja, genau, wir denken ganz viel. Also Think Tank ist, wir sitzen im Tank und wir denken.
Ja.
Nein, wir sind ein Team von 10 Leuten, die arbeiten in 3 verschiedenen Programmen. Und das ist wirklich an der Schnittstelle zwischen Politik, Wissenschaft und Medien, würde ich sagen. Das heißt, wir haben natürlich sehr viele Publikationen. Wir organisieren relativ viele Veranstaltungen, sowohl Hintergrundrunden als auch öffentliche Veranstaltungen, um bestimmte Themen zu debattieren, Akzente zu setzen, Handlungsempfehlungen zu schreiben und diese dann eben auch an EntscheidungsträgerInnen heranzubringen. Und ein anderer wichtiger Teil ist natürlich auch die Öffentlichkeitsarbeit und die Sichtbarkeit, also auch zum Beispiel jetzt vor den Europawahlen sehr viel auch mit Medien zu sprechen und als Expertinnen und Experten aufzutreten, um zu erklären, was die EU macht, was sie nicht macht, welche die Kompetenzen der EU sind, in welchen Bereichen eben viel passiert ist und in welchen Bereichen noch was zu tun ist, um es ganz grob zu sagen.
Aber Sie agieren völlig unabhängig oder werden Sie beauftragt? Also kommt jetzt irgendwer aus dem Europaparlament und sagt, hier, Pornschlegel, machen Sie mal.
Das kann natürlich passieren, dass man zum Beispiel Studien schreibt für das Europäische Parlament von den Fraktionen. Das ist auch ein bisschen schwierig, weil das kein Feld ist, das besonders gut reguliert ist. Also es ist nicht so wie Universitäten, wo man sich Universität nennen kann, wie es in Amerika der Fall ist, mit der Trump University, die dann aber gar keine ist. Also es ist ein Feld, das sehr unreguliert ist, leider. Was auch bedeutet, dass natürlich sehr viele sich Thinktank nennen können, die gar keine sind. Und das ist ein ganz großes Problem, weil dadurch eben auch die Unabhängigkeit von unabhängigen Thinktanks in Frage gestellt wird. Wir sind in der Tat unabhängig, sowohl vom Budget her. Das heißt, wir haben eine große Diversität an verschiedenen Finanzierern, vor allem philanthropische Stiftungen zum Beispiel. Manchmal sind es auch öffentliche Gelder, manchmal sind es Unternehmensgelder. Aber wir passen natürlich sehr stark darauf auf, dass wir nicht von einer Person abhängig sind. Und die zweite Sache, es geht ja nicht nur ums Geld, sondern natürlich auch um das Personal. Und wir stellen natürlich sicher, dass eben die Leute, die wir einstellen, auch ein Verständnis haben für, was es bedeutet, unabhängige Expertise zu machen. Und natürlich ist es sehr viel auch Vertrauen. Und man sieht dadurch, dass es eben eine Krise der Demokratie gibt, dass sehr viele Leute eben Expertinnen und Experten nicht mehr vertrauen. Wir haben es sehr stark in Großbritannien zum Beispiel gesehen, die gesagt haben, ja, diese Expertinnen, das sind doch alles Lobbyistinnen und Lobbyisten. Sind wir nicht in dem Sinne, dass wir, gerade wenn es um Nachhaltigkeitsthemen sind, eher die sind, die sagen, wir haben eine Klimakrise und es geht uns hier nicht weit genug. Gleichzeitig sind wir aber auch keine NGO, die dann große Kampagnen macht, sondern unser Ziel ist es, relativ realistisch Handlungsempfehlungen vorzuschlagen, die auch umsetzbar sind mit den politischen Mehrheiten, die wir haben.
Sie haben es eben gesagt, wir befinden uns sozusagen mitten im Endspurt zur Europawahl am 9. Juni 2024. Die Wahlscheine zur Europawahl sehen aus wie bei nationalen Wahlen hier in Deutschland, bloß ein bisschen länger. Welches Wahlsystem gilt denn eigentlich auf EU-Ebene?
Ja, es gibt 27 verschiedene Wahlsysteme. Das ist leider die EU. Es gab verschiedene Versuche, eine Wahlrechtsreform zu starten in der EU. Aber das ist ganz kompliziert. Also die EU-Wahl findet ja auch an verschiedenen Tagen statt, zum Beispiel. In manchen ist es der 6. Juni, in anderen der 9. Juni, weil es natürlich auch andere politische Kulturen gibt in der EU. Und manche eben am Donnerstag wählen, andere am Sonntag. Und das zeigt auch schon, wie kompliziert es ist, eben ein einheitliches Wahlrecht zu haben. Und wie schwierig es auch ist, eine europäische Öffentlichkeit zu haben. Und deswegen gibt es tatsächlich noch 27 verschiedene Wahlrechte. Das ist auch demokratiepolitisch etwas kompliziert und kontrovers, weil zum Beispiel in Deutschland gilt ja jetzt das Wahlrecht ab 16. Das ist in anderen europäischen Ländern nicht der Fall. Das heißt, es gibt sehr viele Bürgerinnen und Bürger in anderen europäischen Ländern, die zwischen 16 und 18 sind und nicht wählen dürfen. Das heißt, ja, das ist schon relativ unfair. Und es gibt immer wieder Versuche vom Europäischen Parlament, das voranzubringen. Aber das ist ja eine sehr kontroverse Frage und sehr viele Mitgliedstaaten blockieren da auch.
Wer bremst denn da?
Das müsste ich nochmal genauer nachschauen. Wer da zustinkt, das weiß ich gar nicht.
Alles klar.
Das ist aber vielleicht ein wichtiger Punkt, den Sie gerade ansprechen, weil das natürlich nicht immer sehr transparent ist. Also man kann es schon rausfinden und deswegen sitzen wir auch da und zu bestimmten Gesetzgebungsprozessen weiß ich ganz genau, wer blockiert. Bei ganz vielen Themen ist es aber so, dass der Rat eben entweder verwässert, also der Rat ist die eine Institution, die ja mit Co-Gesetzgeber ist, wo die Mitgliedstaaten drin sitzen und das ist ja das Gremium, das am intransparentesten ist und ganz oft weiß man gar nicht genau, wer denn jetzt dahinter steckt. Und manchmal sagen das dann die Mitgliedsländer und sagen, das geht uns zu weit, das ist zu uns eine rote Linie. Aber ganz oft wird es einfach verschoben oder verwässert und man weiß nicht genau, wer dahinter steckt, leider.
So, die Wahlsysteme sind sehr unterschiedlich. Die politischen Systeme sind allerdings auch unterschiedlich. Wie unterscheidet sich das politische System der Europäischen Union von den jeweiligen Nationalstaaten?
Ja, da
nehmen wir Deutschland als einfachstes Beispiel.
Sprechen Sie mein Lieblingsthema an. Eins der großen Fehler, die man immer wieder sieht, auch gerade vor den Europawahlen, ist zu denken, dass die Europäische Union als politisches System so funktioniert wie ein nationales politisches System. Und man könnte nicht ferner davon sein, einfach weil die EU absolut einzigartig ist in ihrer Struktur und in ihrer Architektur, weil es ist weder ein Föderalstaat, noch ist es eine komplette internationale Organisation wie jetzt die NATO oder die Vereinigten Nationen, wo wirklich intergouvernementell Entscheidungen getroffen werden, die immer einstimmig sind. Das ist in der EU ganz unterschiedlich. Das heißt, wir haben eigentlich eine Situation, wo wir eine Union der Bürgerinnen und Bürger haben, dank des Europäischen Parlaments, aber auch eine Union von Staaten, dank des Europäischen Rates, wo die 27 Mitgliedsländer drin sitzen. Und an sich ist das natürlich eine doppelte Legitimität. Es gibt natürlich diese, die sagen, wir sollten föderaler sein und das Europäische Parlament braucht mehr Macht, weil es einfach mehr direkte, legitime Macht ist von den Bürgerinnen und Bürgern. Die Kritiker davon sagen, ja, aber die Wahlbeteiligung ist sehr niedrig, wir haben keine europäische Öffentlichkeit und genau deswegen ist das Parlament nicht unbedingt legitimer.
Was ist denn da Ursache und was ist Wirkung?
Ja, das ist natürlich, weil ich sage immer, das ist so ein Work in Progress. Also die EU ist noch nicht, das ist kein finaler Staat in dem Sinne. Die europäischen Föderalisten zum Beispiel möchten das ja ganz gerne in einen Föderalstaat umwandeln, aber das ist einfach nicht die Realität, in der wir gerade leben. Und das heißt, in Brüssel sind immer so relativ abstrakte Diskussionen, die man hat, vor allem auch auf nationaler Ebene und auf akademischer Seite. In Brüssel arbeitet man einfach mit dem System, das man hat. Was aber sehr interessant ist an dem Ganzen, ist natürlich, dass wir einen Prozess der europäischen Integration haben, der natürlich sehr viel schwieriger geworden ist, seitdem wir diese vielen Krisen haben. Wir sehen aber zum Beispiel schon, dass 2020 mit dem EU-Wiederaufbaufonds schon ein weiterer Schritt gemacht wurde, sodass die Kommission jetzt zum Beispiel in der Lage ist, Schulden aufzunehmen. Und das ist natürlich eine weitere Kompetenz, die gegeben wurde, die auch absolut notwendig war, um eben die europäische Wirtschaft zu retten nach der Corona-Krise. Und man sieht also, dass sich manche Sachen ein bisschen bewegen. Und es gibt immer einen Wettbewerb zwischen den Institutionen und wie stark sie sind. Und was man schon sagen kann, ist, dass die Kommission nichts machen kann ohne die Mitgliedsländer. Das heißt, es ist schon auch sehr rechtspopulistisch zu denken, dass die Kommission irgendwie, die ja nicht gewählt ist, einfach nur handelt, ohne irgendwie das Backing der Mitgliedsländer zu haben. Und deswegen ist auch die deutsch-französische Partnerschaft so wichtig, weil an sich sind es die zwei größten Länder. Das heißt, wenn die zwei zusammen eine Initiative starten, dann kann die Kommission was damit anfangen und es geht eventuell dann durch. Das ist auch noch nicht gegeben, weil es natürlich nicht nur Frankreich und Deutschland sind, aber es zeigt halt einfach diese Dynamik und im Grunde ist die EU schon auch ein Aggregat der verschiedenen 27 Interessen. Das heißt, wenn die halt irgendwie keine Einstimmigkeit und keinen Konsens finden, dann fällt halt alles auseinander und die EU macht auch nichts irgendwie unabhängig von den Mitgliedsländern. Es sind eher die Regierungen, die sehr, sehr schwierig sind und ganz oft nicht verstehen, nicht langfristig genug denken und auch nicht sehen, wie sie halt von diesem europäischen Interesse eigentlich profitieren würden.
Wir hatten jetzt schon das Parlament, den Rat, die Kommission. Dröseln Sie mir das doch mal auf. Dröseln Sie mir doch bitte mal die demokratischen Prozesse in der Europäischen Union auf.
Ja, also ich würde einfach mal anfangen jetzt so, wo wir gerade stehen. Also wir haben jetzt in Deutschland am 9. Juni eine Europawahl. Da werden natürlich die Parlamentarier gewählt zum Europäischen Parlament, aber nicht nur. Theoretisch haben wir auch Spitzenkandidaten und die Partei, die dann gewinnt, meistens ist es die Europäische Volkspartei, also die Konservativen, die sollte dann theoretisch auch der oder die Kommissionspräsidentin stellen. Das ist natürlich in den Verträgen nicht ganz klar geregelt. Da gibt es auch eine ganz große Debatte zwischen Expertinnen und Experten, ob das jetzt so sein soll oder nicht. Aber was dann passiert ist, dass es einen Europäischen Rat gibt Ende Juni, wo die Spitzenposten verteilt werden. Und das ist im Grunde die Sache der Mitgliedsländer. Das war 2019 der Fall, als Macron beschlossen hat, ja, Manfred Weber wird es nicht, das wird soll Frau von der Leyen, die damals noch Verteidigungsministerin war und dann eben Kommissionspräsidentin geworden ist. Und dann gibt es einen ganzen Prozess, wo man eben anfängt, die Sachen aufzugleisen. Wir haben eine strategische Agenda, die vom Europäischen Rat kommt, mit den Hauptprioritäten dann praktisch für die nächsten 5 Jahre. Das wird auch vom Rat gestellt. Dann gibt es die politischen Leitlinien von der Kommission, die sich natürlich sehr stark auf die strategische Agenda beziehen. Dann werden die Kommissare nominiert. Und dann werden auch die Ausschüsse zusammengestellt im Europäischen Parlament. Und das heißt, in allen drei Institutionen gibt es dann praktisch so einen Neuanfang für die nächsten 5 Jahre, damit man zusammenarbeiten kann. Wenn man jetzt zum Prozess kommt, und das ist vielleicht ganz wichtig, ist es relativ einfach gemacht. Die Kommission schlägt immer Gesetzgebungsinitiativen vor und die werden dann diskutiert, sowohl vom Rat als auch vom Parlament. Meistens nennt man das Triloge, das findet dann im kleinen Kreis statt und dann wird eben Gesetz gemacht. Und das ist dann entweder Verordnungen oder Direktiven, Richtlinien auf Deutsch.
Wie sind denn da eigentlich die Machtverhältnisse zwischen Parlament, Kommission und Rat?
Interessant und meistens nicht so einfach. Es ist ganz wichtig in der EU, dass die drei Institutionen gut zusammenarbeiten, aber die haben natürlich alle drei sehr unterschiedliche Positionierungen, weil die Kommission ist die Hüterin der Verträge. Es gibt ja EU-Verträge, das sind sowas wie die Verfassung praktisch. Das heißt, sie soll das europäische Interesse immer vertreten, das Parlament soll die Interessen der Bürgerinnen und Bürger vertreten und der Rat eben die Interessen der Länder. Und ganz oft ist es schon so, dass der Rat im Endeffekt das letzte Wort hat und meistens auch die Gesetzgebungsprozesse entweder verwässert oder blockiert, weil man bei ganz vielen Gesetzgebungsinitiativen entweder mit qualifizierter Mehrheit entscheidet oder mit Einstimmigkeit. Einstimmigkeit bedeutet, die 27 müssen total einverstanden sein, was natürlich bei vielen Themen einfach nicht der Fall ist. Und das macht es eben so schwierig, eine handlungsfähige EU zu haben. Die Kommission und der Rat, das ist auch eine sehr interessante Beziehung, weil die Kommission, wie ich vorhin schon meinte, eigentlich nichts machen kann, ohne dass der Europäische Rat und der Rat der EU, das ist auch nochmal eine kleine Schwierigkeit, aber im Grunde sind es trotzdem die Mitgliedsländer, ohne die kann die Kommission nicht viel machen. Und das Parlament in den letzten 5 Jahren, das war ganz interessant, weil dadurch, dass wir eine stärkere Polarisierung haben und auch schon auch einen Rechtsruck gesehen haben, war das Parlament weniger geeint und es ist auch die politisierteste Institution, was sehr schön ist, weil dadurch wirklich auch europäische Debatten stattfinden können. Aber das bedeutet auch, dass in dem interinstitutionellen Gefüge, wie man sagt, das Parlament so ein bisschen geschwächt wurde, weil es halt intern auch polarisierter ist, während die Kommission und der Rat natürlich meistens mit einer Stimme sprechen können.
Geschwächt ist gut. Also ich meine, das Parlament ist doch sowieso schon schwach, weil es kann keine Gesetze vorschlagen. Also das macht immer die Kommission. Ganz anders als bei uns hier. Also kann es auch aus dem Parlament kommen, eine Gesetzesvorlage.
Ja, ganz stimmt es nicht. Also es stimmt schon, dass die Kommission die Initiative hat. Das Parlament kann der Kommission aber sehr stark zu Herzen legen, dass sie etwas, eine Initiative machen sollte. Und das eigentliche Problem ist auch gar nicht, also man könnte, wenn man ein Initiativrecht hätte, das vom Europäischen Parlament kommen würde, wäre das natürlich gut. Das würde natürlich die Kompetenzen vom Europäischen Parlament noch erweitern. Das würde aber das Grundproblem, das wir haben, nicht unbedingt regeln, dass eben das Parlament weiter polarisiert ist aufgrund einfach der politischen Gegebenheiten. Und es würde auch nicht die Kraft des Europäischen Rats und des Rats der EU schwächen. Das heißt, man wäre immer noch in der Situation, dass im Grunde der Rat, also die 27 Mitgliedsländer, immer noch blockieren, wenn sie es nicht haben wollen. Und deswegen gab es auch diese ganze Diskussion eben zu Einstimmigkeit und qualifizierter Mehrheit. Nur das Problem ist, um halt auf qualifizierte Mehrheit umzusteigen, braucht man eben eine Einstimmigkeit. Und das heißt, mit einem Orban wird es definitiv nicht passieren.
Wozu brauchen wir denn dann überhaupt ein europäisches Parlament, wenn das Europäische Parlament ja letztendlich vom Rat getrieben, also von der Kommission beauftragt und vom Rat getrieben ist?
Es war ein Versuch, eben das noch stärker zu demokratisieren, als eine reine internationale Organisation es zum Beispiel ist. Und ich finde es schon auch eine sehr gute Sache, damit man halt eben eine stärkere Nähe zu Bürgerinnen und Bürgern hat, dass man versteht, es gibt eben eine Institution, die die Bürgerinnen und Bürger komplett repräsentiert. Und jetzt muss ich ganz kurz einen kleinen geschichtlichen Input machen. Und zwar war es ganz interessant, weil das Parlament wurde ja 1979 zum ersten Mal direkt gewählt. Davor war es ja praktisch eine Versammlung von nationalen ParlamentarierInnen. Da war übrigens Simone Veil die erste Präsidentin vom Europäischen Parlament, das dann direkt gewählt wurde. Und es kam 5 Jahre, nachdem der Europäische Rat gegründet wurde, von Valéry Giscard d'Estaing und Helmut Schmidt, weil die haben beschlossen, wir brauchen einfach mehr Ownership von den nationalen Regierungen für das europäische Projekt. Also an sich ist es natürlich auch eine sehr gute Sache, dass zum Beispiel sich Entscheidungsträger immer sehr, sehr regelmäßig bei EU-Gipfeln treffen. Also der Europäische Rat, das sind diese EU-Gipfel, die man immer sieht, wo dann die alle irgendwie in Brüssel ankommen und tagelang diskutieren, weil es halt eben auch zeigt und auf höchster politischer Ebene eben eine bestimmte Legitimität dem europäischen Projekt gibt. Aber um das halt eben auszubalancieren, hat man dann auch gesagt, wir brauchen ein direkt gewähltes Parlament, damit die Bürgerinnen und Bürger auch alle 5 Jahre dann an die Urne gehen können und sagen können, ich will jetzt hier wählen. Und das ist eigentlich sehr schön, genauso wie es mit der Erweiterung und der Vertiefung der EU ist, dass man da eben immer eine Balance herstellt zwischen den verschiedenen Legitimitäten, dass es sowohl aus nationaler Ebene eben die Regierungen sind, die was zu sagen haben, als auch die Bürgerinnen und Bürger.
Man hätte ja 1979 auch ein stärkeres Parlament erfinden können. Warum ist das nicht passiert?
Also ich glaube, das war schon so eine ambitionierte Sache 1979. Das waren ja wirklich, das vergisst man immer ganz gerne, aber das ist ja schon extrem utopisch, was sich da die Gründerväter der EU überlegt haben und dann halt eben auch die, die es weiterentwickelt haben. Übrigens war Jacques Delors, der Kommissionspräsident, nachdem mein Think Tank auch benannt ist, einer der großen proeuropäischen Kräfte, der auch im Grunde dafür da ist, dass wir den Euro jetzt haben zum Beispiel. Das heißt, es gab halt immer diese Leute, die halt versucht haben, Schritt für Schritt Europa voranzubringen. Und es war 79 wahrscheinlich auch schon ein Riesenschritt, das überhaupt direkt wählen zu lassen. Es stimmt aber, dass man sagen kann, also im Grunde hängt die Entwicklung der EU immer daran, ob es auf nationaler Ebene EntscheidungsträgerInnen gibt, die eben die EU voranbringen möchten. Und das Problem ist natürlich, je mehr euroskeptische und rechtspopulistische Parteien wir haben, die nicht verstehen, wie sie selbst von der EU profitieren können, desto weniger EU haben wir und desto nationalistischer werden wir. Und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt und der wichtigste Punkt, den ich machen würde. Die EU ist nicht toll, weil sie einfach die EU ist. Ich meine, vieles ist natürlich bürokratisch. Aber man vergisst, dass es eben auf nationaler Ebene übrigens genauso bürokratisch ist. Da muss man nur beim BMWK ein bisschen in die Förderfonds schauen. Aber dass es eben wirklich ein Projekt ist, das im Grunde dafür da ist, dass wir alle zusammen in Europa stärker sind. Und es geht um Macht, weil wir in Europa viele sehr kleine Länder haben und kleine Länder, die es noch nicht gemerkt haben, dass sie klein sind. Das sind meistens Frankreich und Deutschland. Und dass wir auf internationaler Bühne nichts alleine machen können. Also wenn Deutschland nach China geht, dann gibt es ja ein ganz klares Machtgefälle. Wenn wir mit einer geeinten Stimme als Europa nach China gehen, dann haben wir natürlich eine ganz andere Macht und auch ganz andere Möglichkeiten. Und der EU-Binnenmarkt zum Beispiel ist eine solche Macht, die uns eben erlaubt, auch stärker aufzutreten und auch einfach für uns besser zu entscheiden. Und im Endeffekt geht es ja auch darum, dass unsere EntscheidungsträgerInnen in der Lage sind, für die Bürgerinnen und Bürger die richtigen Entscheidungen zu treffen, was in einer globalisierten und so geopolitischen Welt wie heute echt nicht einfach ist. Das heißt, je kleiner wir sind, desto schwächer sind wir. Und deswegen muss ich immer lachen, wenn Rechtspopulisten sagen, dass sie für die nationale Souveränität sind, weil im Endeffekt sind sie definitiv nicht für die mehr Souveränität, sondern meistens sind es dann chinesische Spione oder sie kriegen russisches Geld. Das heißt, sie treten eigentlich für die Interessen anderer ein. Und die EU ist praktisch eine Art und Weise, die nationalen Interessen zu stärken. Und ja, zusammen ist man meistens weniger allein.
Diese geeinte Stimme, mit der wir nach China gehen als Europäische Union, ist diese Stimme tatsächlich so geeint? Also wir haben
nicht
europäischen Außenminister, europäische Wirtschaftsministerin oder so.
Wir haben einen Josep Borrell, das ist der hohe Vertreter für Außenpolitik. Das heißt, es gab schon die Idee, sowas zu schaffen. Natürlich, ich bin jetzt nicht komplett naiv. Ich weiß sehr wohl, dass wir in Europa sehr unterschiedliche Positionierungen haben in der Außenpolitik und gerade auch in der China-Politik. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht versuchen sollten, weil komplett aufzugeben ist natürlich auch keine Lösung. Und zweitens ist es nicht in unserem Interesse. Und ich sehe jetzt schon auch, also jetzt gerade mit dem Besuch von Macron in Berlin, dass es schon auch ein Verständnis gibt, zumindest von Frankreich und Deutschland gerade, dass man enger zusammenarbeiten muss, auch wenn sich zum Beispiel Scholz und Macron überhaupt nicht verstehen. Und es geht auch gar nicht darum zu sagen, dass wir unsere Differenzen beiseite legen sollten, weil die wird es immer geben und die hat es schon immer gegeben, sondern dass wir in der Lage sind, Kompromisse einzugehen, die vielleicht gar nicht so sexy sind und man muss dann eben zurück in die nationale Hauptstadt gehen und seinen Wählerinnen sagen, ja, der Kompromiss ist jetzt nicht genau das, was ich eigentlich haben wollte, aber es ist halt eben besser als nichts, weil die Alternative ist zu sagen, wir kommen zu keinen Kompromissen, wir gehen zurück, ohne irgendwelche Entscheidungen gefällt zu haben und dann sind wir auch nicht besser dran, vor allem wenn wir so Krisen haben, wie es jetzt in der Ukraine der Fall war, die Energiekrise, die grüne Transformation, wo wir auch echt hinterherhinken. Also solche Fragen müssen einfach, ja, es gibt keine, nicht viel andere Wahl, es ist europäisch zu lösen. Natürlich ist die Alternative, es national zu lösen, aber ganz ehrlich glaube ich nicht dran, dass wir da in der Lage sind inzwischen, wenn wir es mit den Vereinigten Staaten oder China zu tun haben.
Sie sagten eben Rechtsruck im Europäischen Parlament. Gleichzeitig sehen wir auch einen Rechtsruck in den Staaten der Europäischen Union. Das heißt, der Rat hat auch einen Rechtsruck. Das heißt, die gesamte EU hat im Grunde einen Rechtsruck. Ist das irgendwie gefährlich für das politische System der EU? Also für die Struktur selbst? Ist die resilient genug?
Also ich kann nur zustimmen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist zu verstehen, dass eben die EU nicht im luftleeren Raum arbeitet in Brüssel, sondern sehr stark beeinflusst wird von nationaler Politik. Und je weiter rechts die nationalen Regierungen rücken, desto schlimmer wird es eben auch auf EU-Ebene. Und das konnte man sehr stark sehen bei der Migrationspolitik. Ich musste da immer ein bisschen schmunzeln, dass sie gesagt haben, die EU, Frontex, das sind jetzt immer die Bösen bei der Migrationspolitik. Und ich denke mir so, ja, habt ihr euch mal angeschaut, wie es auf nationaler Ebene aussieht? Wir haben Orban in Ungarn, wir haben eine Meloni in Italien, wir haben einen Macron, der innenpolitisch extrem rechts sitzt und sogar ein sozialdemokratischer Kanzler bringt Migrationspolitik durch, die ja wirklich alles andere als progressiv ist. Also dann kann man sich eigentlich nur, da darf man sich eigentlich nicht wundern, dass es dann auf europäischer Ebene eine genauso schlimme Migrationspolitik gibt, wie es auf der nationalen Ebene auch ist. Wenn es um die Resilienz der Institutionen geht, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke schon, weil man hat immer, auch in den Medien hört man seit über 10 Jahren, die EU ist kurz vor dem Zerfall wegen der ganzen Krisen. Also es hat ja angefangen mit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, dann kam die Euro-Krise, Migrationskrise, Brexit. Also immer kam der Zerfall der EU. Wir sind jetzt 2024, ich habe bis jetzt noch keinen Zerfall gesehen. Es stimmt aber natürlich, dass es eine Aushöhlung von innen gibt, die ganz klar vorangetrieben und strategisch vorangetrieben wird durch Rechtsextreme. Und das sehe ich mit sehr großer Sorge, weil das bedeutet, dass zum Beispiel ein Herr Orban überhaupt keine, ja, der will überhaupt nicht aus der EU austreten. Der weiß ganz genau, dass er von den Förderfonds der EU extrem profitiert. Er tut aber alles, um die EU von innen auszuhöhlen. Und je weiter wir eben Mitgliedsländer haben, die das vorantreiben, desto schlimmer wird es für die EU und desto schwächer wird auch die Kommission, desto schwächer wird das Parlament und desto weniger werden wir handlungsfähig sein. Weil gerade jetzt sehen wir, dass wir ganz viele Projekte haben, die wirklich zu Ende geführt werden müssen, wie zum Beispiel die Kapitalmarktunion, dass Wettbewerbsfähigkeit gerade wieder ein Riesenproblem ist. Wir haben auch kein soziales Europa. Also, dass bei ganz vielen Themen es eigentlich wirklich einen politischen Willen geben muss, um Sachen voranzutreiben. Und den sehe ich eben nicht. Gerade sehe ich eher eine regressive Tendenz leider. Und das ist schon Grund zur Sorge.
Ist die populistische Rechte, die extreme Rechte, ist die tatsächlich in der Lage, was zum Zerfall beizusteuern oder zerfällt die irgendwann auch wieder selbst? Diese Leute neigen ja dazu, sich immer mal wieder zu zerstreiten. Ne? Gerade hat die ID-Fraktion die AfD rausgeschmissen. Wie ist das eigentlich zu verstehen?
Also das ist jetzt meine politische Analyse, ne? Aber ich meine, ich habe mich auch, ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich habe mich schon ein bisschen gefreut zu sehen, dass die AfD und der Rassemblement National sich gerade nicht verstehen, weil es eben bedeutet, dass wenn sie nicht geeint sind, eben schwächer sind, genauso wie Nationalstaaten in der EU schwächer sind, wenn sie nicht in der EU, genau, mit der EU arbeiten. Ich sehe das Problem sogar fast weniger bei den Rechtsextremen selbst als bei den Konservativen und aber auch bei den Sozialdemokraten, dass eben die Linken keine klare Alternative darstellen und sich sehr stark mit den Rechtsextremen auseinandersetzen und nicht mit sich selbst. Und da sehe ich das größte Problem, dass die Konservativen eben keinen Cordon sanitaire mehr haben, also nicht mehr sagen, wir arbeiten nicht mehr mit Rechtsextremen zusammen. Und das sehen wir schon in sehr, sehr vielen Mitgliedsländern, ob das in Österreich ist, zwischen der ÖVP und der FPÖ natürlich, in den Niederlanden, wo sie jetzt eben eine Regierung stellen, auch mit den Rechtsextremen, in Schweden, wo die Rechtsextremen auch in der Regierung sind mit Konservativen. Also wir sehen es immer wieder in ganz vielen Ländern, dass dann halt eben die Konservativen sagen, ah, ich arbeite jetzt doch mit Rechtsextremen zusammen und so schlimm sind sie doch gar nicht. Und diese Tendenz sehen wir jetzt auch auf europäischer Ebene mit der von der Leyen, die auch ja einen Kuschelkurs ein bisschen mit Frau Giorgia Meloni fährt und die EKR auch darstellen möchten als die, die nicht ganz so rechtsextrem sind. Die sind doch nur rechtskonservativ. Obwohl natürlich auch die PiS dabei ist, zum Beispiel die polnische Partei, die ganz klar für einen Rückfall Polens von der Demokratie zuständig ist. Also man kann nicht sagen, dass die PiS jetzt irgendwie keine extreme Regierung, keine extreme Partei ist. Und das ist eine Tendenz, die schon, ja, auch viele Sorgen bereitet. Und ich glaube, es hängt sehr stark eben an den Konservativen, wie sie sich positionieren und ob sie dann rein machtpolitisch denken oder ob sie verstehen, was da auf dem Spiel steht, wenn sie die Rechtsextremen mit an die Macht lassen.
Sie sagten eben, Europa ist sozial nicht geeint. Jetzt ist die AWO ja ein Sozialverband und man hört immer mal wieder den Wunsch nach einer europäischen Sozialunion. Lassen Sie mal uns über Soziales reden. Was genau ist eigentlich eine europäische Sozialunion?
Als schwierig. Also das soziale Europa, erstens, der erste Punkt, den ich machen würde, ist, dass die EU bei sozialen Fragen kaum Kompetenzen hat. Es gab jetzt wieder so ein bisschen eine politische Dynamik nach der Corona-Krise, was die Gesundheitsunion angeht, dass man da sich ein bisschen mehr koordiniert. Aber alle sozialen Fragen wurden ja wirklich auf nationaler Ebene gelassen, sei es Rentenpolitik, sei es Steuerpolitik, sei es Sozialpolitik, Bildungspolitik. Also alles, was die Bürgerinnen und Bürger eigentlich auch bewegt, bleibt weiterhin extrem national. Und das kann natürlich Vorteile haben, weil es gab ja sehr wohl die Kritik zu sagen, dass die EU viel zu neoliberal agiert, wobei die Zeiten jetzt auch sich so ein bisschen gewandelt haben. Und das große Problem, das man jetzt auch sieht, ist, dass eben Sozialpolitik auf europäischer Ebene kaum eine Rolle spielt, aufgrund dieser mangelnden Kompetenzen, aber weil es auch einfach keinen politischen Willen gibt, da irgendwas zu integrieren. Das hat vor allem damit zu tun, dass auch gerade die nördlicheren Staaten, die aus Skandinavien, Angst haben, dass sie dann praktisch ihre nationalen Systeme ausgehöhlt werden. Aus meiner Sicht ist es ein bisschen eine irrationale Angst, weil die EU vor allem Mindeststandards herstellen möchte. Und das hat man schon ein bisschen geschafft.
Und da sind die weit drüber, ne?
Genau, und da sind die weit drüber. Das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie das dann aushöhlt. Aber ich glaube, aus der politischen Perspektive haben sie dann Angst, dass bestimmte Parteien sagen, jetzt, das sind die Standards der EU, jetzt können wir unsere abbauen. Aber ich meine, dafür ist die EU eigentlich nicht zuständig. Und ich finde diese Tatsache, dass wir Mindeststandard haben, eigentlich eine sehr schöne Sache. Ich hoffe sehr stark, dass im nächsten Mandat, wo wirklich Wettbewerbsfähigkeit, Industriepolitik, die Wirtschaft und der Binnenmarkt wieder eine größere Rolle spielen, dass man eben die grüne und die soziale Transformation nicht vergisst. Weil es gibt keine, also was bringt uns eine Wettbewerbsfähigkeit, wenn wir auch nicht davon profitieren, auf gerechtere Weise und auf ökologischere Weise. Und das sehe ich gerade leider wenig, auch aufgrund der politischen Mehrheiten, die wir haben, weil eben die Sozialdemokraten und die Grünen in der EU nicht unbedingt die stärksten Parteien sind. Und deswegen muss man wählen gehen und hoffentlich gibt es da ein stärkeres soziales Europa. Es gab aber ein paar Initiativen und da will ich auch nochmal auf Jacques Delors zurückkommen, weil, wie gesagt, ich arbeite in dem Think Tank und den Namen. Das war auch wirklich, als er praktisch die Wirtschaftsunion geschaffen hat und dann auch die Schritte eingegangen ist, um den Euro zu schaffen, war es ihm extrem wichtig, eben auch einen guten Dialog mit den sozialen Partnern zu haben und eben noch viel, viel stärker diese soziale Säule der EU auszubauen. Und es ist ihm nie gelungen, bis zu seinem Tod leider.
Wie würde das konkret aussehen? Also wie würde eine gute soziale Säule der Europäischen Union aussehen? Also was hätte sowohl der Spanier als auch die Schwedin als auch ich davon? Woran würde ich das merken, dass es sowas gibt, eine solche Sozialunion?
Dass es eben Mindeststandards gibt. Also ich meine, man hat ja in Europa noch sehr viele Fälle der Ausbeutung. Also ich war letztens in Bulgarien und wenn man sich überlegt, was da die Gehälter zum Beispiel sind, was da die Arbeitsstandards sind, das hat ja nichts damit zu tun, was wir in Deutschland oder in Frankreich zum Beispiel haben. Und das heißt, da eine stärkere Konvergenz zu haben, wäre natürlich das absolute Ziel. Und das bedeutet aber auch, redistributive Finanzmechanismen herzustellen, die ja höchst kontrovers sind, weil natürlich die Niederländer und die Deutschen kein Geld geben wollen, um es mal ganz plakativ darzustellen. Aber im Grunde geht es darum, und das hat man ein bisschen versucht, würde ich sagen, mit der Kohäsionspolitik, was halt die Region angeht, sicherzustellen, dass es eine ökonomische Konvergenz gibt. Aber man braucht halt eine Mischung aus Regulierung, das heißt Sicherstellung von bestimmten Mindeststandards, sowohl im Umweltbereich als auch zum Beispiel im Arbeitsrechtsbereich. Eine gute Umsetzung dieser Regulierung, das ist nämlich auch ein Riesenproblem, dass EU-Recht nicht richtig umgesetzt wird. Und auf der anderen Seite eben redistributive Finanzmechanismen, die sicherstellen, dass eben die, die am ersten dran sind, auch genügend Geld bekommen. Und das nennt man dann Solidarität und das diskutiert man ungern, weil meistens dann man sehr stark in Klischees verfällt, dass die Franzosen und die Spanier und die Italiener doch das ganze Geld ausgeben und die, genau, guten Deutschen und Niederländer die ganze Arbeit machen.
Momentan ist es ja so, dass die Sozialverbände das Versprechen des Sozialstaats einlösen. Könnten so Akteure wie zum Beispiel die AWO auch dabei helfen, so eine Sozialunion voranzutreiben? Oder stehen wir eher am Ende der Entwicklung?
Was könnt ihr tun? Also, es klingt jetzt vielleicht sehr banal, aber ich meine, soziale Partner sind extrem wichtig in Brüssel. Natürlich ist Brüssel genauso wie Berlin und Paris. Da passiert sehr viel Lobbyismus und ich sehe schon, dass eben die sozialen Partner zwar eine gute Stellung haben, aber noch viel stärker repräsentiert sein könnten und dass es wirklich auch noch eine stärkere Koordinierung geben sollte. Und ich sage auch nicht, dass wir einen einheitlichen europäischen Sozialstaat haben müssen, weil wir sind weit davon entfernt und ich weiß auch gar nicht, ob das so gut wäre. Vor allem, weil halt eben der Sozialstaat und der Wohlfahrtsstaat ja sehr stark auch an der geschichtlichen und politischen Entwicklung der Länder hängt. Das heißt, in Frankreich hat man ja eine ganz andere Sozialstaat als in Deutschland und es ist ja auch absolut okay. Was wichtig ist, ist eben diese Mindeststandards zu haben, diese Konvergenz, dass wir halt eben alle Mindestniveaus haben, die halt eben sowohl die nationalen Perspektiven respektieren, gleichzeitig aber sicherstellen, dass halt irgendwie keiner super am dran ist. Und da fehlt mir wirklich noch eine stärkere Koordinierung und natürlich auch einen stärkeren Einfluss vielleicht von sozialen Partnern, um sicherzustellen, dass das Thema nicht hinten dran fällt. Weil das größte Problem, was wir jetzt haben, ist tatsächlich, dass das Thema einfach nicht mehr als Priorität verstanden wird. Weil es halt eben um Verteidigung geht, um Wettbewerbsfähigkeit, um ein bisschen um Demokratie, aber auch nur minimal. Und das heißt, diese ganzen großen Themen, vor allem die geopolitischen Themen, sind wirklich im Fokus. Was aber nicht bedeutet, dass jetzt ein soziales Europa weniger wichtig ist. Deswegen muss man da wirklich dafür kämpfen.
Wir hatten vorhin kurz mal den Begriff der europäischen Öffentlichkeit und dass die nicht sonderlich gut ausgeprägt wäre. Wie stellen wir die her, die europäische Öffentlichkeit?
Da kann ich eine ganze Liste an Sachen sagen, die man vielleicht nicht machen sollte, damit es besser wird. Also ich krieg's sehr stark mit, um einfach so ein bisschen anekdotisch zu sprechen. Es ist einfach noch wahnsinnig viel Ignoranz dazu, wie die EU eigentlich funktioniert, für was sie gut ist vor allem. Also man muss ja nicht unbedingt verstehen, wie jetzt der genaue Gesetzgebungsprozess funktioniert in der EU und der ist ja schwierig genug. Aber einfach ein Verständnis für, warum die EU eigentlich gut ist und vielleicht rauskommen aus diesen relativ populistisch geframten Fragen, wie zum Beispiel, brauchen wir jetzt die EU, ja oder nein? Oder wenn es Qatargate gibt, dann gleich zu fragen, ob das Europäische Parlament denn existieren sollte oder nicht. Das ist also sehr viel, ja, wie die Medien, da wirklich, das ist wichtig, dass es da eben weniger Ignoranz gibt und dass man eben auch von nationalen Entscheidungsträgern wünsche ich mir wirklich, dass die aufhören, immer die Schuld an Brüssel zu geben und ihre eigenen Erfolge dann zu nationalisieren, weil das ist natürlich kurzfristig für sie sehr hilfreich, auch schlau, wenn sie die nächsten Wahlen gewinnen wollen, aber langfristig schadet es denen auch, weil irgendwie die Bürgerinnen und Bürger sind ja auch nicht doof, die merken ja dann auch irgendwann, dass das ja ein bisschen einfacher ist, immer die Schuld in die Schuhe der anderen zu schieben und dann fragt man sich auch, ja, aber wenn ihr dann nicht entscheidet und alles Brüssel macht, was bringt ihr uns dann? Also ich glaube, das ist wirklich was, wo man dran arbeiten sollte, dass ja wir da ein verantwortungsvolleres Verhalten von Entscheidungsträgerinnen haben, die EU nicht die ganze Zeit irgendwie die Schuld zuschieben, weil das sehe ich sehr viel und ich finde es sehr ungerecht. Das heißt nicht, dass Brüssel alles richtig macht immer, das stimmt auf keinen Fall, Aber es wird halt sehr einfach eben die Schuld in die Schuhe der Kommission geschoben, die sich halt überhaupt nicht verteidigen kann, einfach weil wir verschiedene Sprachen sprechen, weil keiner weiß, wer eigentlich in der Kommission sitzt, weil sie halt eben nicht in dieser Öffentlichkeit auch aktiv sind. Das heißt, das ist etwas im Ungleichgewicht.
Ist das auch ein Problem der Medien? Also ist es auch ein Vermittlungsproblem?
Ja, absolut. Es ist ein Vermittlungsproblem, es ist ein Wissensproblem und es ist aber auch ein strukturelles Problem, weil die Mitgliedsländer ja kein Interesse daran haben, dass die Kommission jetzt zum Beispiel stärker ist als sie. Also es ist auch ein Machtproblem, ein strukturelles Machtproblem, würde ich sagen. Und außerdem, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, gab es schon eine Entwicklung hin. Früher hat man das Output-Legitimität genannt. Also die Bürgerinnen und Bürger waren einverstanden mit der EU, solange sie halt eben Frieden, Wohlstand und gute Sachen bringt, würde ich mal sagen. Und es hat sich natürlich sehr stark geändert, weil inzwischen werden auf europäischer Ebene extrem politisierte Themen besprochen. Es geht um Krieg und Frieden, es geht um eben Riesenfinanztöpfe, wo es wirklich um viel Geld geht. Das heißt, es werden hier Entscheidungen getroffen, die automatisch politisierter sind. Und das ist natürlich schwierig, wenn die Institutionen eigentlich dazu geschaffen worden, das möglich zu entpolitisieren. Die Idee nach dem Zweiten Weltkrieg war ja wirklich zu sagen, wir bauen extrem bürokratische und langweilige Institutionen, um das möglichst irgendwie emotionslos durchkommen zu lassen, weil wir gemerkt haben, dass Machtpolitik einfach uns bis zum Krieg führen kann. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Modus operandi, in dem wir jetzt sind. Das heißt, es gibt wirklich auch eine Veränderung der Institution, die notwendig sein wird, weil wir halt einfach in einem ganz anderen politischen Kontext sind. Und es braucht halt eben wirklich die Unterstützung von den nationalen Entscheidungsträgern, damit es passiert.
Heißt das, wir würden idealerweise die Europäische Union strukturell einmal umkrempeln?
Ja, die Frage ist nur wie. Und da muss man natürlich auch zu einem Kompromiss finden. Ja, da bin ich. Das ist nicht meine Entscheidung, sondern das ist eine demokratische Entscheidung der Mitgliedsländer. Es passiert schon zu einem bestimmten Punkt. Also wir sind schon in einer sehr schwierigen politischen Situation, weil wir eben so viele Entscheidungsträger haben, die wirklich euroskeptisch und antidemokratisch sind. Aber wir sehen schon, dass zum Beispiel mit der Erweiterungsdebatte zur Ukraine und Westbalkan, dass es halt eben, wenn wir eine Erweiterung haben, auch eine Vertiefung geben muss. Weil wir können nicht einfach weitermachen und handlungsunfähig bleiben, wenn die EU Entscheidungen treffen muss, weil ich meine, in Deutschland alleine kann die Ukraine nicht verteidigen. Das kann, wenn dann, nur Europa. Und das auch gerade nur mit der Unterstützung der Vereinigten Staaten. Also da brauchen wir im Grunde schon Veränderungen. Es gibt auch immer wieder Diskussionen um EU-Vertragsreformen natürlich, die allerdings aus meiner Sicht gerade politisch nicht besonders aktiv vorangetrieben werden. Weil solange wir eben einen Viktor Orban in der EU haben, wird es nicht möglich sein. Und nicht nur er wäre dagegen, auch Frankreich und Deutschland sind da nicht unbedingt ganz dahinter. In der Zwischenzeit kann man aber schon einiges machen. Da gibt es inkrementelle Verbesserungen, die man herstellen kann mit den Verträgen, also dem Lissabonner Vertrag, der ja seit 2009 in Kraft getreten ist. Und da hoffe ich sehr, dass da auch im nächsten Mandat mehr passiert.
Im Grunde, denke ich gerade, im Grunde sind alle Akteure, auch zivilgesellschaftliche, auch die Medien, alles, worüber wir geredet haben, sind im Grunde aufgeschmissen, weil sie an den nationalstaatlichen Interessen nicht vorbeikommen, ne?
Ja, wobei ich nicht der Meinung bin, dass nationale Interessen unbedingt schlecht sind. Und ich weiß, das ist so ein bisschen ein Schimpfwort, gerade im Deutschen. In Frankreich redet man ohne Probleme über nationale Interessen, in Deutschland eher nicht, weil es natürlich immer an eine dunkle Vergangenheit geknüpft ist. Ich fände es gerade gut, auch in der deutschen Debatte, dass man ein bisschen ehrlicher damit ist, weil gerade Deutschland ist ja wirklich eins der größten Länder in Europa. Es hat extrem viel Macht in der EU. Und es hat seine nationalen Interessen. Also Deutschland, das hat man zum Beispiel bei den Verbrennermotoren gesehen, hat eine unglaubliche Macht. Und wenn Deutschland nicht mitmachen will, dann macht es nicht mit. Und wenn es irgendwie in diese Richtung entscheidet, dann entscheidet es genau in diese Richtung. Und man sollte etwas ehrlicher mit diesen nationalen Interessen umgehen, damit man halt eben auch das europäische Interesse dann findet. Also die EU geht immer voran, wenn viele Länder es schaffen, die nationalen Interessen mit dem europäischen Interesse zusammenzubringen. Und das ist natürlich eine schwierige Aufgabe. Das heißt auch, dass man Kompromisse eingehen muss. Aber das bedeutet, dass man, dass die nationalen Entscheidungsträger, also ein Herrn Scholz, ein Herr Macron, verstehen, dass sie ein Interesse haben, ein europäisches Interesse zu verfolgen. Und das ist gerade diese Langfristigkeit und diese strategische Langsicht, die mir gerade noch sehr stark fehlt. Man sieht sie ein bisschen jetzt. Es gibt schon eine Dynamik so langsam. Aber bei vielen ist es halt eben nicht der Fall. Und das ist, also ohne nationale Interesse kann die EU gar nichts machen. Die Frage ist dann, wie kriegt man 27 nationale Interessen zusammen zu einem europäischen Interesse? Und das ist keine einfache Aufgabe. Ich war vor 2 Tagen auf dem Podium mit Herman van Rompuy, der erste Ratspräsident, und er hatte einen Grundoptimismus, der mich wirklich umgehauen hat. Und er war wirklich ein Ratspräsident, der es geschafft hat. Und er hat gemeint, wenn man, hat er öffentlich gesagt, deswegen kann ich es ja auch sagen, wenn die Entscheidungsträger in den Raum gekommen sind, wo die EU-Gipfel stattfinden, dann haben die so ein bisschen die Maske geändert. Dann sind sie so aus der nationalen Politikerperspektive rausgegangen und saßen in diesem Raum und haben verstanden, da geht's jetzt um das europäische Interesse. Und er hat auch gemeint, in der Eurokrise zum Beispiel hat die slowakische Präsidentin sich enthalten, um dann halt eine Lösung zu finden. Und sie hat den anderen gesagt, das wird mich meine politische Karriere kosten und die Regierung wird wahrscheinlich zerfallen, weil ich das zu Hause nicht mittragen kann, was dann auch tatsächlich passiert ist. Und da habe ich schon gedacht, das sind halt genau solche Opfer, die auch getroffen werden für Europa, die man nicht ganz so diskutiert, aber die manchmal einfach notwendig sind für das größere Ganze. Und das ist eine Art der Solidarität, die mir gerade so ein bisschen fehlt.
Solidarität, strategische Weitsicht, Sozialunion,
ja.
Das sind ja.
Ne,
am Ende dieser Begriffe, da steht dieser ganz große Begriff der Vereinigten Staaten von Europa. Ist das überhaupt realistisch? Und falls ja, wie würde sowas aussehen?
Interessanterweise bin ich ja keine Föderalistin in dem klassischen Sinne. Also vielleicht ist es auch daran gelegen, dass man als Thinktanker immer versucht, das Beste rauszuholen und immer Empfehlungen gibt anhand der politischen Situation, die man hat. Und alles, was man geben kann, ist so ein bisschen eine Richtungsweisung. Und ich weiß, die Richtungsweisung sollte gehen in die Richtung von einer größeren Handlungsfähigkeit der EU, von einem verantwortungsvollen Verständnis der nationalen Entscheidungsträger für warum Europa wichtig ist und da auch den politischen Willen zeigen, das voranzubringen und eben auch sicherzustellen, dass die politischen Prioritäten nicht erratisch sind. Das sehe ich sehr stark auch gerade beim Green Deal. Da hatte Frau von der Leyen aus meiner Sicht 2019 auch dank einer starken Zivilgesellschaft wirklich ambitionierte Prioritäten gesetzt mit dem Green Deal und der digitalen Transformation. Und ich habe jetzt eine sehr große Angst, dass durch die ganzen Krisen einfach man auch erratisch wirken kann, zu sagen, wir haben das jetzt 5 Jahre gemacht und jetzt wechseln wir aber komplett die Prioritäten. Und übrigens ist jetzt der Green Deal total passé und wir brauchen das nicht mehr, obwohl wir immer noch eine Klimakrise haben. Also ich glaube, das wäre schon gut, dann auch so ein bisschen mehr Kontinuität da reinzubringen und auch sicherzustellen, dass eben Politik ja ernst genommen werden kann von Bürgerinnen und Bürgern, weil das ist eben nicht der Fall, wenn man alle 5 Jahre nochmal die Politik um 180 Grad dreht und sagt, wir machen jetzt komplett was anderes.
Okay, das mit den Vereinigten Staaten dann nicht funktioniert, dann gehe ich jetzt mal zurück in den Nationalstaat, in die Bundesrepublik Deutschland. Weil das Gegenteil von Vereinigten Staaten wäre der Austritt aller Staaten aus der Europäischen Union. Die Briten haben es vorgemacht. Unsere populistische Rechte und die extreme Rechte fordert sowas auch immer wieder gerne. Was würde eigentlich passieren, wenn Deutschland so einen Stunt machen würde? Wäre dann die Union tot?
Ja, aber ich sehe es gar nicht so als das realistischere Szenario. Weil zum Beispiel Marine Le Pen weiß ganz genau, dass sie nicht aus der EU aussteigen kann. Das Schlimmste, was der EU in den nächsten Jahren passieren kann, ist eben die Wahl von Marine Le Pen als französische Präsidentin, die dann zwar nicht aus der EU aussteigen würde, aber die EU so stagnieren lassen würde, dass nichts mehr entscheiden werden könnte. Und das würde bedeuten, das würde das de facto Ende der EU bedeuten, auch wenn natürlich die Institutionen weiter da wären. Das ist dann so ein bisschen wie bei den anderen multilateralen Institutionen, die wir kennen, die halt nicht mehr in der Lage sind, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Sei es jetzt zum Beispiel die UN, wenn es um Gaza geht. Also die können da nicht mehr eingreifen in den eigentlichen Sachen, wo sie was zu sagen hätten. Und das ist das größte Problem, das ich in den nächsten Jahren sehe. Und wenn es darum geht, aus der EU auszusteigen, ich weiß, dass viele Rechtsextreme dann doch leider strategisch klug genug sind, um zu wissen, dass sie nicht davon profitieren würden. beste Beispiel dafür ist Herr Orban, der ja extrem von den EU-Fördergeldern profitiert, auch weil eben Frankreich und Deutschland genau wissen, sie brauchen ihn für andere Entscheidungen und deswegen lassen sie ihn machen und lassen sich noch erpressen, was so langsam nicht mehr geht, aber einfach viel zu lange der Fall war bis jetzt.
Gehen wir mal davon aus, dass die EU die nächsten 5 Jahre nach dieser Wahl auch noch handlungsfähig bleiben wird. Mhm. Worum muss sie sich kümmern? Also was sind die Prioritäten für die nächsten Jahre?
Sehr viele. Das ist genau der Punkt, der so schwierig ist. Wir sind in einer Situation, wo wir sowohl punktuelle Krisen haben, als auch systemische Krisen, die im Hintergrund laufen. Und die EU, genauso wie die nationalen politischen Systeme, sind nicht unbedingt in der Lage, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um dagegen anzugehen.
Da war sie wieder, die strategische Weitsicht.
Ja, genau. Man hat halt eben nicht die richtige Toolbox in der Hand. Man hat nicht unbedingt die Weitsicht. Man schafft es eben nicht, verschiedene Krisen gleichzeitig zu bekämpfen. Also man hat es ja extrem gut gesehen mit der Energiekrise, mit der Ukraine und mit der Klimakrise. Auf einmal hat man LNG-Terminals gebaut, wo man dann gesagt hat, man kann da irgendwie grünen Wasserstoff draus machen, wo ich gedacht habe, so ja, schön, in 50 Jahren dann vielleicht. Aber das ist ja wirklich nicht die Idee von der grünen Transformation. Also, dass man dann einfach falsche Entscheidungen trifft, die dann für andere Krisen noch schlimmer machen, sagen wir es so. Und das ist eben die große Schwierigkeit jetzt. Also, ich wäre auch sehr ungern Entscheidungsträger, das muss ich jetzt auch wirklich sagen, weil die Komplexität so groß geworden ist von diesen verschiedenen Krisen und wie sie halt zusammenhängen. Und das heißt, wenn wir jetzt uns fragen, was sind eigentlich die Prioritäten der EU in den nächsten Jahren, da sagt, es gab eben diese strategische Agenda, die jetzt geleakt wurde. Also man weiß ungefähr, in welche Richtung es geht. Es wird um Verteidigung gehen, um Wettbewerbsfähigkeit und um Demokratie. Da fällt also die Klimakrise komplett raus. Die digitale Transformation fällt raus. Soziales Europa fällt raus. Das sind aber trotzdem Prioritäten, die da sind, weil wir haben enorme Ungleichheiten in der EU und innerhalb unserer Gesellschaften. Wir haben eine Klimakrise und die digitale Transformation, ja, ich meine, in Deutschland brauche ich da nichts zu sagen. Wir wissen, wo es steht. Also man muss halt eben gucken, wie wir das alles zusammenbringen. Und es bedeutet auch, dass es extrem viel zu tun gibt und dass es vor allem eben Entscheidungsträger geben muss, die in der Lage sind, ja, ambitioniert zu sein und es voranzubringen. Und das ist das Problem, das sehe ich gerade überhaupt nicht, sondern sie konzentrieren sich praktisch nur auf die nationale Ebene, weil sie denken, dass die EU, das ist alles zu kompliziert und ja, Kompromisse finden ist halt eben nicht einfach. Aber da muss man eben durch, wenn man an der Spitze ist.
Sophie Braunschlegel, vielen Dank.
Herzlichen Dank.